Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Die Wirtschaft ankurbeln. Italiens Ministerpräsident Monti stellt sein Wachstumsprogramm vor und bringt weitere Staatsanleihen auf den Markt. Missbrauch der Demokratie. Für eine Volksinitiative der jungen SVP sollen systematisch Unterschriften gefälscht worden sein. Wenn die alleinerziehende Mutter zwei Jobs hat und ihre zwei Töchter trotzdem kaum durchbringt. Besuch bei der Budgetberatungsstelle in Bern. Und ein Problem weniger. In Bosnien einigen sich Serben, Kroaten und Muslime nach 14 Monaten auf eine neue Regierung. Doch Probleme bleiben. Die Wunden des Bürgerkriegs schmerzen noch, erzählt deres Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Daniel Hofer.
Italiens Ministerpräsident Mario Monti hat ein weiteres Sanierungspaket vorgestellt. Das Hauptziel der Anstrengungen ist, bis 2013 die Einnahmen und Ausgaben des Staates auszugleichen. Am Morgen hat Italien wie schon gestern Staatsanleihen verkauft und sich so rund 7 Milliarden Euro verschafft. Für die 10 Jahre laufenden Anleihen zahlt Italien den Anlegern knapp 7% Zins. Vor einem Monat lag der Zins bei 7,6%. Die Berner Kantonspolizei ermittelt wegen Unterschriftenfälschung im Zusammenhang mit einer Volksinitiative der jungen SVP. Die Stadt Bern hat fast die Hälfte der kontrollierten Unterschriften für ungültig erklärt, insgesamt 500. Die Verwaltung habe den Verdacht, dass systematisch gefälscht worden sei, bestätigte der Stadtschreiber einen Bericht der Berner Zeitung. Unklar ist, ob die Unterschriftenfälscher aus dem Lager der Initianten kommen. Möglich wäre auch, dass jemand mit den falschen Unterschriften die Initiative schädigen wollte. Mit der Volksinitiative verlangt die junge SVP strengere Kriterien für die Einbürgerung von Ausländern. In der Schweiz steigt die Zahl der Drillingsgeburten weiter an. Das geht aus einer Studie des Universitätsspitals Zürich hervor. Demnach kommen heute 40% mehr Drillinge zur Welt als noch vor 20 Jahren. Der Hauptgrund für die starke Zunahme sei die künstliche Befruchtung. Die Forscher warnen vor den Risiken von Drillingsschwangerschaften. Oft komme es zu Frühgeburten. Mehr als 175.000 Menschen haben dieses Jahr das Landesmuseum in Zürich besucht. Das sind 10% mehr als letztes Jahr und so viele wie noch nie, wie das Museum mitteilt. Vor allem die Wechselausstellungen waren beliebt, etwa jene über den Berner Liedermacher Mani Matta oder die Ausstellung zur Umweltschutzorganisation WWF, die alleine von 170 Schulklassen besucht wurde. Die spanische Fluggesellschaft Iberia streicht heute rund 120 Flüge wegen eines Streiks der Piloten. Betroffen sind auch Flüge zwischen der Schweiz und Spanien. Die Piloten streiken aus Protest gegen das Vorhaben von Iberia, eine Billigfluggesellschaft zu gründen. Bei einem ersten Streik vor gut 10 Tagen waren rund 100 Flüge ausgefallen. Bei einem Angriff der türkischen Luftwaffe an der Grenze zu Irak sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Dorfbewohner berichteten, bei den Opfern habe es sich um Schmuggler gehandelt, die mit Maultieren Treibstoff transportierten. Die türkische Armee bestätigte einen Angriff gegen mutmaßliche kurdische Extremisten. Nach der blutigen Niederschlagung eines Streiks von Ölarbeitern in Kasachstan haben die Behörden 28 mutmaßliche Anführer verhaftet. Sie sollen die Ausschreitungen organisiert haben, bei denen 16 Menschen ums Leben kamen und mehr als 100 verletzt wurden. Außerdem wird den Verhafteten Brandstiftung vorgeworfen. Die chinesische Polizei hat eine Geiselnahme blutig beendet. 7 mutmaßliche Geiselnehmer seien von der Polizei erschossen worden, 4 weitere verletzt. Die staatliche Nachrichtenagentur Neues China teilte mit, bei der Aktion in der Unruheprovinz Xinjiang sei auch ein Polizist getötet worden. Es ist nicht klar, ob die mutmaßlichen Geiselnehmer zur ethnischen Minderheit der Uiguren gehörten. Ein Sprecher des uigurischen Weltkongresses sagte, der Vorfall sei ein Zeichen dafür, dass die Uiguren unter der Repression der Regierung litten. Bei der Ski-Weltcup-Abfahrt von Bormio zeichnet sich ein Schweizer Doppelsieg ab. Didier Defago führt vor Patrick Küng. Das Rennen ist noch im Gang, aber die Favoriten sind bereits alle im Ziel.
Sie hören Rendezvous. Italiens Premier will die Wirtschaft ankurbeln. Wir fragen, wie genau? Und lassen dann unseren EU-Korrespondenten das verrückte Jahr der Eurokrise Revue passieren, aus seiner Sicht. Dann fragen wir, wieso kommt eine alleinerziehende Mutter in Bern nur knapp über die Runden, trotz zwei Arbeitsstellen? Was braucht auch der beste Langläufer nebst all seinem Können? Und wie viel wert ist die Einigung in Bosnien auf eine neue Regierung nach 14 Monaten Verhandlungen? Das Tagesgespräch gibt Antworten und wir in den Berichten davor. Doch zuerst zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.879 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 21,87 gehandelt, der Dollar zu 94,48 Rappen. Das Wetter im Norden ist es am Nachmittag oft bewölkt, dazwischen gibt es aber auch sonnige Abschnitte, bevor am späteren Abend wieder Regen und Schneefall einsetzt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad. Auf den Bergen bläst am Abend stürmischer Westwind. Im Südtessin gibt es sonnige Abschnitte, sonst ist es im Süden meist bewölkt, aber trocken. Am Freitag und am Samstag fällt teilweise ergiebig Schnee oder Regen. Am Freitag liegt die Schneefallgrenze bei 400 bis 700 Metern, am Samstag steigt sie örtlich bis gegen 1500 Meter an. Im Südtessin bleibt es trotz dichter Wolken meist trocken. Am Sonntag fällt im Norden nur noch wenig Regen. In den Alpen und im Süden scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen liegen im Norden um 4, am Sonntag bei 8, im Süden um 9 Grad. Verkehrsinfo Deris von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Vor 3 Wochen war es am 4. Dezember. Italiens Sozialministerin musste erklären, welche Sanierungsmaßnahmen in ihrem Ministerium geplant waren und brach dabei in Tränen aus. So unerträglich schien ihr, was sie Rentnerinnen und Rentnern zumuten musste. Italiens Schuldenberg ist riesig. Die Regierung wird um drastische Schritte nicht herumkommen. Premier Mario Monti muss sparen und mehr Steuern einnehmen. Und er muss auf dem Finanzmarkt zu neuem und möglichst günstigem Geld kommen. Gestern ist ihm das erstmals gelungen, aber das war erst ein kleiner Hoffnungsschimmer. Heute wird sich zeigen, ob es mehr ist. Italien nimmt einen zweiten Anlauf und versucht, eine weitere Tranche von Geld heranzukommen. Manuel Rentsch von der Wirtschaftsredaktion. Es geht heute um Anleihen in der Höhe von 7 Milliarden €. Hat Italien auch heute das Geld zu einem so tiefen Zins bekommen wie gestern?
Nein, heute musste die Regierung schon tiefer in die Tasche greifen. Das ist aber normal, denn heute hat der Staat langfristige Kredite aufgenommen. Kredite, welche die Regierung zum Beispiel erst in 10 Jahren zurückbezahlen muss. Für diese 10-jährige Staatsanleihen bezahlt Italien einen Zins von fast 7%. Das ist nach wie vor sehr viel Geld. Aber doch immerhin weniger als im November, als der Zins auf bis zu 7,6% gestiegen war. Bereits gestern hat Italien ja Geld aufgenommen, auch zu besseren Konditionen. Das waren aber lediglich kurzfristige Kredite, die in einem halben Jahr fällig werden. Und da hat Italien ohnehin weniger Mühe, Investoren wie Banken und Pensionskassen zu finden, weil das Risiko überschaubar ist.
Und dort war auch der Zins dann tiefer. Italien benötigt nun also dringend Investoren, die bereit sind, auch langfristig in das Land zu investieren. Um wie viel Geld geht es denn da? Also wie viel Geld braucht Italien?
Ja, es geht um enorme Summen. Im kommenden Jahr muss Italien 450 Milliarden Euro refinanzieren, um die Schulden und Defizite zu bezahlen. So viel Geld musste Italien noch nie in einem Jahr einsammeln. Es ist also ein Test. Italien ist ein Schlüsselland in Europa. Wenn die drittgrößte Volkswirtschaft der EU fällt, dann könnte die Währungsunion auseinanderbrechen. Deshalb schauen die Beobachter sehr genau, was sich bei unserem südlichen Nachbarn tut.
Schulden tilgen, den Staatshaushalt sanieren. Dafür braucht Italien zwei Dinge, mal eben frisches Geld und dazu ein Sparprogramm und mehr Wachstum. Und wie dieses Wachstum aussehen soll, erklärt Regierungschef Monti seit wenigen Minuten an einer Medienorientierung. Ist schon bekannt, wie Mario Monti die Wirtschaft ganz konkret aus der Krise führen will.
Ja, der italienische Regierungschef will vor allem den Arbeitsmarkt reformieren. Dort will er ansetzen. Das soll der Wirtschaft neue Impulse geben. Das hat Mario Monti soeben angekündigt. Monti will mehr Wettbewerb ganz generell und setzt vor allem auf den privaten Sektor. Er verzichtet also auf groß angelegte staatliche Programme, denn dazu fehlt ja ohnehin das Geld. Bereits vor knapp einem Monat hat Italien ein Sparprogramm von 24 Milliarden Euro bekannt gegeben. Mit diesen Massnahmen will die Regierung ja das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Das ist aber nicht so einfach, denn Italien steuert ja auf eine Rezession zu. Die Wirtschaft schrumpft im kommenden Jahr um 1,5% laut Prognosen. Und das ist mit ein Grund, weshalb das Land auch jetzt noch Mühe hat, neue Kredite zu bekommen. Denn je schlechter es der Wirtschaft geht, desto größer ist das Risiko, dass Italien die Schulden eben nicht zurückbezahlen kann.
Soweit Manuel Rentsch über das Ringen Italiens mit seinem Schuldenberg. Italiens Schuldenberg, das ist ein Teil der Landschaft in der Eurozone. Diese Eurozone prägen verschiedene Schuldenberge, Stichwort Eurokrise. In Brüssel jagten sich dieses Jahr die Krisensitzungen. Am Verhandlungstisch rangen die Staatschefs um Rettungsschirme und Kredite. Unser Korrespondent Urs Bruderer war das ganze Jahr über im Zentrum des Geschehens. Hier seine persönliche Rückschau auf das turbulenteste Jahr seit der Euro-Einführung vor 10 Jahren.
Am Anfang steht, wie zum Trotz, eine antike griechische Vase mit dem Bildnis einer antiken Schönheit. Oh, die kann sich bewegen. Sie springt aus der Vase, wird zur schönen Griechin von heute. Jetzt schlendert sie auf immer neuen Brücken durch Europa. Ihr Ziel ein Markt, sie kauft Brot, sie hält einen 5-Euro-Schein hin.
Europa ist mehr als nur ein Ort auf der Landkarte. Die Europäer können daher mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Europa hat auch eine gemeinsame Währung. Der Euro, unser Geld.
Die Euronoten und Münzen werden am 1. Januar 10 Jahre alt. Zur Feier hat die Europäische Zentralbank dieses Jubelfilmchen ins Netz gestellt. Zu mehr fehlt ihr die Lust, man kann es verstehen. Manche haben Anfang Jahr noch auf eine größere Feier gehofft.
Das Jahr 2010 war ein Jahr der Bewährung für den Euro. Deutschland und Frankreich sind fest entschlossen, dass 2011 das Jahr des neuen Vertrauens für den Euro sein wird.
So eine zuversichtliche Angela Merkel im Februar. Oder hier EU-Kommissionspräsident Barroso.
The Economic and Monetary Union will finally walk on its 2 legs instead of limping along.
Die Währungsunion hinke endlich nicht mehr auf einem Bein, sondern könne jetzt auf 2 Beinen gehen. Man muss nicht mehr wissen, warum, es reicht zu wissen, wann er das sagte. Es war im März nach einem langen Euro-Krisengipfel. Nicht nur andere irren, auch ich war damals zu zuversichtlich. Hier die letzten Worte meines Kommentars zur damals angekündigten Aufstockung des Euro-Rettungsschirmes.
Das griechische Problem bleibt also bestehen. Aber wenn die übrigen Euro-Sorgenländer tatsächlich nur Liquiditätsprobleme haben, ist es jetzt isoliert.
Ich meinte damals, die Gefahr der Ansteckung Spaniens oder Italiens sei gebannt. Es kam anders. Auch Spanien und Italien hat es seit Sommer so richtig erwischt. Warum lagen alle falsch? Warum hat Europa das Problem nicht in den Griff bekommen? Warum klingen die Ankündigungen von Anfang Jahr heute nur noch hohl? Weil die Staats- und Regierungschefs in diesem Jahr erstmals Dinge versprochen haben, die sie später nicht liefern konnten. Richtig dick trugen sie im Juli auf. Wir schnüren ein 2. Hilfsprogramm für Griechenland, hieß es da. Und der Rettungsschirm darf die Probleme der europäischen Banken, der Pleiteländer und der gefährdeten Länder lösen. Wie der Schirm zum nötigen Geld kommen sollte, dazu schwiegen sie. Dennoch sagte zum Beispiel der finnische Staatschef danach:
We are not dealing only with the Greek problem. We are dealing with the instability of Eurozone and contagion risk should be smaller now than this morning.
Es gehe nicht mehr nur um Griechenland, es gehe jetzt um die ganze Eurozone. Und darum habe man die Ansteckungsgefahr jetzt verringert. Ausgerechnet der Finne. Seine Regierung erklärte kurz darauf, dass sie Athen nur noch Kredite gewähren würde gegen Sicherheiten. Vielleicht träumte man in Helsinki von einer ionischen Insel. Auf jeden Fall brach kurz darauf auch in anderen Ländern Widerstand gegen die Aufstockung des Rettungsschirmes aus.
In Deutschland ging er nur mit Ach und Krach durchs Parlament. In der Slowakei zerbrach die Regierung daran. In den Niederlanden politisieren die Rechtspopulisten seither erfolgreich gegen den Euro. Die Folge: Die Staats- und Regierungschefs sprachen in Brüssel von Solidarität, entschieden aber mit Blick auf die politische Stimmung zu Hause, dass die nichts kosten dürfe. So suchten sie andere Wege, um zu Geld zu kommen. Wir verwandeln den Schirm in ein Finanzvehikel mit Hebel, hieß es. Der IWF soll's richten. Wir fragen in Peking und Moskau. Die Amerikaner müssten uns doch eigentlich helfen. Oder die Brasilianer. Der reichste Kontinent der Welt ging auf Battletour. Doch der Hut blieb leer, der Euro-Rettungsschirm erinnert an eine Bauruine und auch das zweite Programm für Griechenland ist immer noch in Arbeit. Europa müsste merken, dass niemand einer Gruppe von Ländern traut, die sich untereinander nicht trauen. Die Währungsunion ist nicht pleite, es fehlt ihr an echter Solidarität, die etwas kostet. Ob der Euro überlebt, ist letztlich nicht eine Frage von Schulden und Zinsen, sondern eine Frage des politischen Willens. Ob es den gibt? Die Zuversicht ist nach einem Jahr mit 9 Euro-Krisengipfeln der Vorsicht gewichen.
Wir haben die Ursachen der Krise erkannt, benannt und die Probleme auch wieder einen Schritt weit einer Lösung zugeführt.
Sehen Sie sich den Geldschein an und halten Sie ihn gegen das Licht. Im Wasserzeichen erkennen Sie ein schemenhaftes Motiv und die Wertzahl der Banknote. Auch der dunkle Sicherheitsfaden ist klar zu sehen.
Der Euro ist fälschungssicher, freut sich die Europäische Zentralbank zum 10. Geburtstag. Doch die Frage bleibt weiterhin, ob ihn noch lange jemand fälschen möchte.
Der Euro. Unser Geld.
Beim Unterschriftensammeln für Initiativen und Referenden kommt es immer wieder vor, dass sich Unterschriften später als ungültig herausstellen. Doch der neueste Fall im Kanton Bern ist außergewöhnlich. Auf den Unterschriftenbögen für eine Volksinitiative der jungen SVP fanden sich so viele ungültige Unterschriften, dass sich die Polizei eingeschaltet hat. Elmar Plotzer.
Die Hürden für die Einbürgerung im Kanton Bern sollen höher werden. Das ist das Kernanliegen der Initiative der jungen SVP. Es waren eigentlich auch schon viele Unterschriften beisammen. Eigentlich. Denn jetzt zeigt sich, dass viele der gesammelten Unterschriften gar nicht gültig sind. Die Berner Stadtkanzlei hat einen entsprechenden Bericht der Berner Zeitung bestätigt. Eine schlechte Nachricht natürlich für Erich Hess, den Präsidenten der jungen SVP.
Wir haben jetzt bei der Initiative in den Gemeinden bis zu 40% ungültige Unterschriften, sprich die Stadt Bern. Und das hat uns natürlich massiv zurückgeschlagen. Wir sind für sich davon ausgegangen, dass die Initiative gut zustande kommt.
Ungültige Unterschriften, das kommt bei jeder Volksinitiative vor. Zum Teil sind es Fantasienamen, die aus Jux aufgeschrieben wurden. Jemand unterschreibt die gleiche Initiative zweimal. Oder es haben Leute unterzeichnet, die in der jeweiligen Gemeinde gar nicht stimmberechtigt sind. 10-20% ungültige Unterschriften, das ist die Regel. Aber 40%, das ist außergewöhnlich. Deshalb ist jetzt auch der Verdacht aufgekommen, es seien systematisch Unterschriften gefälscht worden. Wer dahinter stecken könnte, ist noch völlig offen. Es könnten Leute sein, die die Initiative unterstützen wollten. Es könnten aber auch politische Gegner sein, die dem Anliegen schaden wollten. Der jetzige Fall aus dem Kanton Bern ist nicht der erste seiner Art. So hatte schon vor ein paar Jahren die FDP Probleme mit gefälschten Unterschriften bei ihrer Initiative gegen das Verbandsbeschwerderecht. Die Initiative ist dann aber doch noch zustande gekommen. Im Tessin musste der frühere Lega-Nationalrat Flavio Maspoli seine politische Karriere beenden, weil er Unterschriften für ein Referendum gefälscht hatte. Obwohl es strafbar ist, kommt es in der Praxis aber ganz selten zu Verurteilungen wegen Unterschriftenfälschungen bei Volksinitiativen. Denn selten findet man heraus, wer die Urheber sind. Und in vielen Fällen ist es auch unklar, ob wirklich eine bewusste Fälschung oder ein Versehen vorliegt.
Großzügige Weihnachtsgeschenke, ein gutes Stück Fleisch und Champagner für Silvester. Zum Jahresende leistet man sich in der Schweiz etwas. Und man leistet sich auch dann etwas, wenn man es sich eigentlich gar nicht leisten kann. Solche außerordentliche Ausgaben sprengen das Budget eines Viertels aller Haushalte mit Kindern. Das zeigen die jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Und das zeigt sich auch immer wieder bei Budgetberatungen. Klaus Ammann begleitete eine alleinerziehende Mutter, als sie mit ihren zwei fast erwachsenen Töchtern Rat holte, bei einer Budgetberaterin der Berner Frauenzentrale.
Ich habe eigentlich wegen Alimente angerufen. Und zwar war es so, dass ich bis jetzt für sie zwei Alimente bevorschussig habe bekommen.
Ja.
Und jetzt von der Gemeinde habe ich Briefe bekommen, dass die Kinder 18 werden und ja, habe das Geld nicht mehr zu gut.
Die Mutter Mitte 40 und ihre zwei fast 18-jährigen Töchter, alle drei modisch gekleidet, sanft geschminkt, sitzen Budgetberaterin Tanja Boschung gegenüber. Das Einkommen der Mutter ist schnell erstellt. 5.140 Franken pro Monat bleiben, wenn die Alimente für die Zwillingstöchter ab Februar wegfallen. Dann notiert Tanja Boschung die Ausgaben, Punkt für Punkt. Miete 2.110 Franken.
Wir haben Telefon, Internet, Internet.
Ja. Und das ist eben bis jetzt, das ist ein bisschen mein Problem. Also normal wäre so das. Telefon, Festnetz, Internet, Swisscom TV und mein Handy. Das wären so die 200 Stutz.
Manchmal sind es aber bis zu 500 Franken wegen der Handyrechnungen der Töchter. Budgetberaterin Boschung stellt sofort klar.
Gut, aber das sind sicher Kosten, die man reduzieren muss, weil es einfach gar nicht Platz hat im Budget. Also jetzt die 200 Franken, die sind schon am oberen Limit.
Weiter geht's Ausgabe um Ausgabe. Die Familie, zu der auch noch eine 9-jährige Tochter gehört, leistet sich keinen Luxus. Das Auto, mit dem die Mutter zur Arbeit fährt, finanziert die Großmutter. Und das Rauchen hat die Mutter vor 3 Monaten aufgegeben. Für Ferien und fürs Sparkonto ist im neuen Budget kein Geld vorgesehen. Und trotzdem fehlen monatlich 800 Franken.
Ja, eigentlich keine Überraschung. Ist mir eigentlich bewusst. Aber hat es wohl gleich noch gebraucht, so schwarz auf weiß, so ja. Jemand muss.
Tanja Boschung versucht Auswege zu zeigen.
Sie muss mehr arbeiten oder die Wohnungsmiete reduzieren. Die andere Möglichkeit wäre noch Sozialhilfe zu beantragen, aber das...
Das hatte ich einmal mit, als ich in der Jährung war und ihr Vater ist ausgezogen. Das habe ich geschworen, das mache ich nicht mehr.
Doch mehr verdienen ist schwierig. Bereits heute arbeitet die Mutter mehr als 100% in 2 Jobs. Bleibt die Suche nach einer günstigeren Wohnung. Und die Töchter müssen gewisse fixe Ausgaben, wie zum Beispiel die Krankenkassenprämien, aus ihren Lehrlingslöhnen bezahlen und vor allem ihre Ausgaben in den Griff bekommen. Die Mutter meint dazu selbstkritisch.
Ich habe nicht einmal so viel dafür. Es war wirklich ein Fehler von meiner Seite, dass sie einfach irgendwie das schlechte Gewissen, dass das zweimal nicht gegeben mit der Familie und dann auch noch irgendwie alles andere ja, ein bisschen bietet und dass sie nicht spüren, dass es ja, etwas hat geändert oder so.
Nun heisst es für die Töchter, anstatt 150 Franken pro Monat fürs Handy nur noch maximal 60 ausgeben und für Kleider höchstens 90 Franken. Für die eine Tochter hart, aber möglich, für die andere unvorstellbar.
Das geht nicht. Ich könnte euch jetzt all meine Kolleginnen und Kollegen zeigen. Und also normale Jugendliche, die ein Leben wollen, schaffen das nicht.
Die junge Frau will ihre Situation nicht akzeptieren. Noch viel weniger jedoch diejenige ihrer Mutter.
Wie kann das in der Schweiz eigentlich möglich sein? Dass wenn da eine Mutter von 3 Kindern 2 Jobs hat, weiss nicht was, alles macht und dann kannst du trotzdem minus haben. Das check ich wirklich nicht.
Diese letztlich politische Frage kann die Budgetberaterin nicht beantworten. Sie lobt die Mutter dafür, dass sie vor den Töchtern die Karten auf den Tisch gelegt hat. Nun gilt es, das neue Budget einzuhalten, ohne in die Schuldenfalle zu tappen. Das wird für die Familie noch schwieriger.
Schweizer Doppelsieg also bei der Abfahrt von Bormio. Es ist ein denkwürdiger Tag für den Schweizer Skisport, zählt doch die Abfahrt von Bormio zu den schwierigsten überhaupt. Sportredaktor Bernhard Scher.
Ja, es gewinnt diese Abfahrt Didier Defago vor Patrick Küng. Für beide eine beeindruckende Leistung. Vor allem Didier Defago wird sich massiv freuen. Vor einem Jahr war er noch zu Hause. Er hat ja einen Kreuzbandriss auskuriert. Heute gewinnt er zum dritten Mal in seiner Karriere eine Weltcup-Abfahrt. Und zwar eine ganz wichtige, nachdem er bereits triumphiert hat 2009 in Kitzbühel und in Wengen, zudem 2010 Olympiasieger geworden ist. Didier Defago hat sehr gute Erinnerungen an die Pista Stelvio, eine der schwierigsten Abfahrten im Weltcup überhaupt. Vor zwei Jahren war er nämlich ausgezeichneter Zweiter. Beeindruckend aber auch die Leistung von Patrick Küng. Zum ersten Mal in seiner Karriere ist er so weit vorne klassiert, nachdem er vor drei Jahren einmal Dritter war in Garmisch-Partenkirchen. Etwas bescheiden ist heute Didier Güsch. Er muss mit Platz 8 zufrieden sein und 14. ist Silvan Zurbriggen.
Besten Dank, Bernhard Scher. Es ist 5:01. In Ungarn tritt am 1. Januar die neue, höchst umstrittene neue Verfassung in Kraft. Die Rechtsregierung von Premier Viktor Orban will damit ihre nationale Revolution besiegeln. Um die postkommunistische Phase definitiv hinter sich zu lassen, gibt die Regierung dem Land einen neuen Namen. Aus der Republik Ungarn wird schlicht Ungarn. Und auch alle Straßen, Plätze und Gebäude, die noch irgendwie an den Kommunismus erinnern könnten, bekommen neue Namen. Aus Budapest berichtet Marc Lehmann.
Tief im Budapester Untergrund, die Metro der Linie 2 fährt gerade ab in Richtung Moskauplatz, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt der Stadt. Doch die Stimme aus dem Lautsprecher kündet die Station Kalmanzell-Platz an. Kalmanzell-Platz? Der Budapest-Reisende wirft einen irritierten Blick auf den Stadtplan, auf dem nirgends ein Ort mit solchem Namen eingetragen ist. Nachfrage deshalb bei einer Passantin: Wie heißt diese U-Bahn-Station nochmal?
Hat es mich Moskau-Térnek?
Moskauplatz, antwortet die Frau bestimmt. Aber ja, fügt sie an, man habe die Station kürzlich umbenannt. Kein Mensch wisse warum. Egal, sagt die Frau, für sie sei das noch immer der Moskauplatz. Der Moskauplatz ist ein wichtiger Ort im Budapester Alltag. Doch offiziell gibt es ihn jetzt nicht mehr. Die Regierung hat das so gewollt. Der Name Moskau hatte sie an die Freundschaft mit der Sowjetunion und damit an die unheilvolle Zeit der kommunistischen Diktatur erinnert. Und mit dieser Vergangenheit wollen die gegenwärtigen Machthaber nun definitiv aufräumen. Wenn auch 22 Jahre nach der Wende etwas spät, wie selbst Regierungssprecher Zoltán Kovács zugeben muss.
As a matter of fact, yes. It should have been done actually 20 years ago.
Aber den Kommunismus loszuwerden sei eine langwierige Sache und bedeute nicht nur einen politischen Systemwechsel. Es sei auch ein gesellschaftlicher Prozess, bei dem die Umbenennung von Straßen und Plätzen wie natürlich dazugehöre, sagt Kovács.
Getting rid of communism is not only about political change. Getting rid of communism is a sociological process in which renaming street names is a natural part of the process.
Bereits nach der Wende 1989 wurden all die Leninstraßen und Karl-Marx-Plätze neu beschriftet. Dass die Regierung jetzt noch einmal über 1200 öffentliche Orte im ganzen Land ausgemacht hat, die sie mit viel Verwaltungsaufwand umbenennen will, findet der Budapester Soziologe Laszlo Perzel unnötig. Aber im Zuge der gegenwärtigen Renationalisierung sei das nachvollziehbar.
Es gibt eine geschichtliche Verunsicherung. Es gibt immer noch irgendwas, wo man sagt, dieses Nationalgefühl muss stärker herausgehoben werden.
Und als hätte Ungarn in der momentanen Krise nicht andere Probleme zu meistern, wird mit großem Finanzaufwand auch noch das ganze Land umbenannt. Die Bezeichnung Republik fällt weg. Ungarn heißt nur noch Ungarn, weil kein Mensch umgangssprachlich Republik sage, so die Begründung von Regierungssprecher Kovács.
The thing is that everybody calls Hungary Hungary. So if you go abroad, nobody calls Hungary Hungary a republic.
Kritiker vermuten aber, dass die Regierung das Wort Republik bewusst abschaffe, weil sie nämlich ohnehin nichts mit der Respublika anfangen könne, dem demokratischen Gemeinwesen. Jedenfalls müssen jetzt alle Banknoten, Dokumente und Pässe neu gedruckt werden. Die Schilder an den Grenzposten und auf Flughäfen wurden bereits letzte Woche ausgewechselt. Die Erneuerung des Landes, so Regierungssprecher Kovács, sei in vollem Gang.
So it's completely renewal of the country, as the very fact of the new constitution, the fundamental law shows.
Und er freue sich darauf, am Neujahrstag in einem neuen Land aufzuwachen, dem neu verfassten Ungarn.
Mark Lehmann aus Budapest. Im Tagesgespräch bleiben wir im Osten Europas, Bosnien. Die frühere jugoslawische Teilrepublik, heute ein junger Staat mit drei Bevölkerungen, Serben, Kroaten und Muslimen, hat nach 14 Monaten endlich eine Regierung. Das Tagesgespräch zu Bosnien gibt es hier gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hofer.
Bei der Ski-Weltcup-Abfahrt von Bormio hat es dank Didier Defago erstmals einen Schweizer Sieg gegeben. Feiern kann die Schweiz gleich einen Doppelsieg. Patrick Küng wird Zweiter, Platz 3 geht an den Österreicher Klaus Kröll. Italien hat bei Anlegern neues Geld aufgenommen. Für eine 10-jährige Staatsanleihe bezahlt das hochverschuldete Land den Anlegern knapp 7% Zins. Die Berner Kantonspolizei ermittelt wegen Unterschriftenfälschung im Zusammenhang mit einer Volksinitiative der jungen SVP. Fast die Hälfte der kontrollierten Unterschriften sind falsch, insgesamt 500.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.